Deutschlandfunk Interview.
Eine einflussreiche Autorität im türkischen Islam war Fethullah Gülen über Jahrzehnte und eine immer schon umstrittene. Konservativer Islam und Fortschritt sind kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil, das war die Kernbotschaft seiner Bewegung. Er hat Schulen und Universitäten gegründet, Radiostationen, Zeitungen und Fernsehsender. Anhänger stellten am Ende Richter und Staatsanwälte, gewannen Einfluss in den Schaltstellen des türkischen Staates. Der Pakt mit Erdogan dagegen zerbrach, spätestens mit dem Putsch 2016. Wurde Gülen für den türkischen Präsidenten zu einer Art Hassfigur. Die Bewegung wurde als Terrororganisation verfolgt. Da lebte Gülen schon Jahre im Exil in den USA. Dort ist er jetzt gestorben. Am Telefon ist der SPD-Politiker Majid Kara Ahmetoğlu, Präsident der Deutsch-Türkischen Gesellschaft. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Barenberg.
Er war also für Erdogan Staatsfeind Nummer 1. Heißt das auch für den türkischen Präsidenten, ist das so etwas wie eine gute Nachricht, eine Art Genugtuung?
Ja, zumindest glaube ich, dass er jetzt etwas entspannter ist, weil für Erdogan war natürlich die Auseinandersetzung mit Gülen immer auch mit gewissen Ängsten verbunden, weil er nicht gewusst hat, in welchen Bereichen er dann quasi überraschend agieren kann. Es gab ja verschiedene Staatsanwälte, also die den Gülen nahestanden, die dann auch Verfahren eingeleitet haben gegen Erdogans die Volksleute und auch seine Familienangehörigen. Also auch wenn es gegen Ende oder in den letzten Jahren nicht mehr so präsent war, glaube ich schon, dass Erdogan auch gewisse Furcht vor ihm hatte. Insofern denke ich schon, dass es für ihn jedenfalls beruhigend ist.
Nach diesem vereitelten Militärputsch 2016 haben wir erlebt, wie Erdogan Anhänger auch von Gülens Hizmet-Bewegung hat verfolgen lassen. Es gab Verhaftungen. Danach hatte man den Eindruck, in der Türkei ist diese Bewegung von Fethullah Gülen eigentlich zerschlagen. War das so? Lag die am Boden? Hat sich niemand mehr getraut, bis heute sich zu Gülen zu bekennen?
Also man muss wissen, dass die Gülen-Bewegung schon bevor es zu diesem Bruch mit Erdogan kam, ja in dem säkulären Teil der Gesellschaft schon eine Hassfigur war. Und auch die Zusammenarbeit mit Erdogan die ging ja sozusagen gegen säkuläre Militärs und auch säkuläre Oppositionspolitiker und so weiter. Und also er war schon eine Hassfigur für die säkulären Kräfte in der Türkei. Und ab 2013, nach dem Bruch mit Erdogan, war er eben auch eine Hassfigur für die Anhängerschaft von Erdogan. Insofern gab es praktisch niemand mehr, der sich auf seine Seite stellen konnte. Und insofern kann man, glaube ich, schon sagen, dass er in der gesamten türkischen Gesellschaft ziemlich verachtet war. Und auch entsprechend auch der gesellschaftliche Druck auf seine Anhänger sehr groß war.
Es wird ja viel darüber jetzt nochmal geredet, über diesen Vorwurf von Erdogan, dass die Gülen-Bewegung im Grunde hinter diesem vereitelten Putschversuch stand. War das eine haltlose Erfindung oder ist da schon etwas dran? Weil wir wissen, dass Gülen es ja in seiner Bewegung auch darauf angelegt hat, seine Anhänger in den Staat hereinwachsen zu lassen, wenn man das so sagen kann.
Ja, das hat er ohne jeden Zweifel gemacht. Also er hat ja den Staat sozusagen unterwandert, Staatsanwaltschaften, also die Justiz im Allgemeinen, aber auch die Polizei und vor allem auch das Militär. Das war ja praktisch der große Teil seiner Strategie, weil das türkische Militär war ja immer sozusagen Bollwerk gegen diesen politischen Islam. Und vor allem das türkische Militär wollte eben wollte Gülen quasi schwächen oder beziehungsweise wegschaffen. Und in diesem Zusammenhang natürlich kam es immer wieder zu Streitigkeiten. Aber am Ende des Tages muss man sagen, dass er jetzt ziemlich Scherbenhaufen hinter sich lässt, weil ja die Organisation einfach zerrüttet ist und wahrscheinlich nach seinem Tod auch keine richtige Schlagkraft mehr entwickeln werden kann.
Gilt das eigentlich auch für die vielen Länder außerhalb der Türkei, in denen diese Hizmet-Bewegung aktiv war und ja weiter aktiv ist? Hier in Deutschland gibt es auch Schulen, Studentenhäuser, es gibt 150 Nachhilfezentren. Und da gibt es ja einiges Misstrauen, auch wenn man sagen muss, dass der Verfassungsschutz diese Bewegung nicht als extremistisch einstuft. Wie wird es hier in Deutschland weitergehen? Wie sollten wir da drauf schauen?
Also ich glaube, dass auch in Deutschland die Organisation stark geschwächt war, schon vor dem Tod. Und zwar ein großer Teil dieser Organisation, also Bildungseinrichtungen und so weiter, wurden ja auch genährt von der türkischstämmigen Bevölkerung in Deutschland. Und nachdem dieser Teil der Bevölkerung zu einem überwiegenden Teil, also wirklich oder fast ausschließlich jegliche Unterstützung entzogen hat, kam es zu einer Schwächung oder fast schon zu einem Stilllegen der Aktivitäten. Das muss man feststellen. Und in Russland zum Beispiel ist man ja schon in den Anfang der 2000er gegen die Gülen-Bewegung vorgegangen, aus verschiedenen Vorwürfen, zum Beispiel, dass sie für Geheimdienste gegen Russland tätig sein soll. Das waren so die Vorwürfe. Aber ich glaube, am Ende des Tages war die Bewegung so stark, weil sie in der Türkei so stark war. Und nachdem sie in der Türkei so geschwächt worden ist, ist sie natürlich auch in anderen Ländern sehr, sehr schwach geworden.
Präsident Erdogan dürfte erleichtert sein, etwas entspannter, haben Sie angedeutet. Lassen Sie uns zum Ende noch den Bogen schlagen zu dem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit Erdogan in Istanbul am vergangenen Wochenende, die ja bemerkenswerterweise geprägt war von sehr großen, freundlichen Gesten, Gesten der Wertschätzung im Umgang. Da hat man den Eindruck gewonnen, da treffen sich Partner und gar nicht mehr die Konfliktparteien, die es in den vergangenen Jahren war. Erleben wir da eine unerwartete Wiederannäherung gerade?
Also ich denke schon. Ich sage immer, die normative Kraft des Faktischen wiegt eben stärker. Letztlich gesehen braucht Deutschland die Türkei, Europa braucht die Türkei, umgekehrt braucht eben die Türkei auch Deutschland und Europa in verschiedenen Fragen, angefangen von Nahostkonflikt bis hin zu Ukraine, Russland, der Konflikt bzw. der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und die Türkei braucht natürlich auch wirtschaftliche Investitionen, Unterstützung, weil wir wissen ja, dass seit ein paar Jahren die türkische Wirtschaft mehr als nur schwächelt.
Und wie ist es dann mit den zahlreichen schwierigen Punkten, die es im Verhältnis zur Türkei in den letzten Jahren auch immer gegeben hat? Also der Hinweis auf die fehlende Rechtsstaatlichkeit in vielerlei Hinsicht in der Türkei, die Verhaftung von Oppositionellen. Und jetzt, wenn wir über den Nahostkonflikt sprechen, erleben wir ja auch, dass Erdogan da von einem Völkermord seitens Israel spricht. Also eine ganz andere Position als Deutschland einnimmt. Ist das alles nicht mehr von Bedeutung?
Natürlich ist es von Bedeutung. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass man sich streiten und oder den Streit auf die Spitze zu treiben eben auch nicht weiterkommt. Deutschland hat eine ganz besondere Rolle gegenüber Israel, historisch bedingt. Und Erdogan ist nun mal einer, der die Dinge auf die Spitze treibt. Das ist so, also wie gesagt, dass er Hamas als eine Befreiungsorganisation nennt, ist natürlich aus deutscher Sicht schlicht und einfach nicht akzeptabel. Auf der anderen Seite hat er schon auch einen Einfluss bezüglich den Palästinensern. Und wenn es irgendwann mal darum geht, dass man vielleicht doch zusammenkommt, zum Beispiel im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung, da wird es ja noch die eine oder andere Einzelfrage geben, da kann er auch Einfluss üben. Und man muss bei aller Kritik auch gegenüber der Türkei, auch gegenüber der türkischen Community in Deutschland sagen, es gibt in der Türkei keine Tradition zum islamischen Terrorismus zum Beispiel. Also man ist da schon, teilweise hat man extreme Positionen, aber Gewalt als politisches Mittel wird praktisch in weitesten Kreisen abgelehnt. Das ist vielleicht auch etwas, was man immer wieder mal berücksichtigen muss. Und in einer Demokratie muss man eben auch Dinge aushalten, die nicht so schön sind, die sich nicht so gut anhören. Aber unterm Strich ist es so, dass man konstruktiv miteinander zusammenarbeiten will. Man hat gesehen, dass die Konfrontationstaktik in den letzten Jahren letztlich allen geschadet hat. Und wenn man sich anschaut, was Russland jetzt mit der Ukraine gemacht hat und welche Gefahr von Russland ausgeht, dann wirkt, sage ich mal, die unangenehmen Dinge aus der Türkei eher harmlos.
Die normative Kraft des Faktischen eben. Der SPD-Politiker Majid Kara Ahmetoğlu, hier live im Deutschlandfunk, der Präsident der Deutsch-Türkischen Gesellschaft. Danke für das Gespräch.
Dankeschön auch. Wiederhören.
Auf Wiederhören.